Aus dem Studio Balderschwang begrüßt Sie recht herzlich Peter Kiesel. Exerzitienzeit. In der Pfarrkirche St. Anton zu Balderschwang können wir teilhaben an den Exerzitien mit Pfarrer Peter Mayer. Mit der Thematik »Durch seine Wunden sind wir geheilt«. Mittlerweile der zweite Vortrag, heute war schon. Im ersten Vortrag ist es angeklungen, wo meine persönlichen Wunden sind und ob wir den Blick verlieren, der zu Gottes Liebe führt. Hören wir nun den zweiten Vortrag, »Durch seine Wunden sind wir geheilt« nach Betrachtungen von Jesaja 52 und 53.
Liebe Teilnehmer hier an den Exerzitien in Balderschwang und liebe Teilnehmer der Exerzitien zu Hause an den Radiogeräten und auch die, die Sie zufällig eingeschaltet haben. Ich lade Sie ein zum zweiten Vortrag dieser Exerzitien. Jesus wird im Leiden einer von uns. Guter Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, der in erster Linie gekommen ist, uns von Sünde und Tod zu erlösen, aber gleichzeitig uns alles über dich, den Vater, mitzuteilen, so wie er es in unserer menschlichen Sprache und mit unserem Geist auszudrücken vermag. Was wir von Jesus nicht hören über Gott, das existiert entweder nicht oder wir brauchen es nicht zu wissen, weil es uns überfordern würde. Jedenfalls brauchen wir nicht in anderen Religionen oder Philosophien oder in anderen Überlegungen und Ideen oder Wissenschaftszweigen nachzuforschen, um mehr oder anderes über Gott zu erfahren, möglicherweise sogar die Lehre Jesu zu widerlegen. Es ist ein Konzept dahinter, dass Jesus uns alles eben mitteilt über den Vater, was wir wissen können und wissen müssen, um das Himmelreich zu erreichen. Jesus stellt uns also Gott, den Vater, als einen liebenden Vater, als einen Papa vor, der ein Herz hat für seine Kinder, für alles Erschaffene. Und dass dieses Herz eben nicht verhindert, dass es Leiden auf dieser Erde gibt, sondern er wird solidarisch mit uns, gerade im Leiden. Für uns Menschen stellt sich massiv die Frage, kann Gott das nicht ändern? Dann stellt sich seine Allmacht in Frage. Oder will er das nicht? Dann ergibt sich die Vermutung, dass er ein Zynist ist, ein Zyniker, der vielleicht sogar noch Freude daran hat, wenn wir leiden. Oder kann er uns heilen und will uns auch, aber er tut es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht. Verstehen Sie, wir sind hier an der Fragestellung, die zugrunde liegt bei jeder religiösen Überlegung von Menschen von Anfang an, die sogenannte Theodizee-Frage. Wo ist Gott, wenn Menschen leiden? Wie offenbart sich Gott? Wenn wir an die Leiden herantreten, so wie sie uns ja auch im vierten Lied vom Gottesknecht, im Propheten Jesaja, über Jesus gezeichnet werden, dann müssen wir auf die Idee kommen, dass es ein tiefes Geheimnis ist, mit diesem Leiden. Wenn Gott es ändern kann, aber nicht tut, sondern selber hineinsteigt in diese Leiden, ohne Leiden verliebt zu sein, dann muss es etwas mehr mit diesem Leiden auf sich haben, als wir überhaupt jemals erkennen können. Das Leiden enthält so viele Aspekte. Ich habe heute Morgen versucht, es deutlich zu machen. Wenn ich leide, weil ich eine Straftat verübt habe, gut, dann lässt sich das als Konsequenz vielleicht noch erkennen und rechtfertigen. Aber ein großer Teil der Leiden besteht ja darin, dass ich es gut gemeint habe, dass ich das Gute gewollt habe als Mutter. Jahrelang, jahrzehntelang, alles investiert. Und dann diese schmerzhafte Absetzbewegung, verbunden vielleicht noch mit Vorwürfen, dass ich alles falsch gemacht hätte als Mutter, als Vater. Mir erzählte jetzt noch eine Mutter, dass sie von ihrem Sohn, der nichts mehr von ihnen wissen will, üble Vorwürfe kriegt und der rechnet vor wie viel die Eltern denn wohl verdient haben durch Kindergeld und durch andere Zuwendungen, die der Staat gegeben hat. Und sie sagt, dann nützt es auch nichts, wenn ich eine Gegenrechnung aufstelle. Einfach verbohrt in der Idee, dass man ihn eigentlich nie gewollt hat und dass er jetzt ein Recht hat, sich das zurückzufordern oder nachzufordern, was er zu wenig bekommen hat. Ja, wie kann man da den Kopf über Wasser halten, wenn man spürt, du hast es gut gemeint als Lehrer, als Mutter, als Vater, als jemand, der sich für andere Menschen bemüht hat in der Krankenpflege. Mir erzählen Krankenschwestern über die Aggression, die die Angehörigen oft mitbringen, wenn nur Kleinigkeiten im Bereich der Pflege anders laufen, als es vom Arzt verordnet war. Eine Frau erzählt mir, sie ist Krankenschwester und hat erlebt, dass die Angehörigen voller Wut und Aggression ins Schwesternzimmer gekommen waren. Mutter hat doch gefälligst diese Stellagen am Bett, damit die Patientin nicht rausfällt aus dem Bett, diese Geländer, ja. Die haben sie doch gefälligst hochzumachen, weil es doch angeordnet sei. Die Schwester hat ihnen versucht, mit Engelszungen der Liebe deutlich zu machen, dass es doch eine Einschränkung der Freiheit sei und dass das eine Anordnung ist, die man aber als Krankenschwester, wenn man doch da ist, auch anders handhaben kann, damit der Patient auch eine andere Bewegungsfreiheit hat. Also ein Angebot, in dem enthalten ist, wir sind doch da für Ihre Mutter. Wir haben doch ständig einen Blick auf Sie. Und deswegen, wir sehen, dass sie heute etwas ruhiger ist. Deswegen haben wir die Gitter eben nicht hochgestellt, sondern sie soll Bewegungsfreiheit haben. Und wenn sie mal die Beine aus dem Bett hängen lassen will, soll sie sich auch hinsetzen können. Und die Angehörigen kommen und sehen nur, da ist eine andere Anordnung. Die Schwester hat mir erzählt, die Angehörigen haben mit Klage gedroht. Das muss ich mir vorstellen. Da fragt man sich einerseits, wo kommt diese Lieblosigkeit her, diese Bereitschaft, sofort in die Anklage zu gehen? Was müssen solche Menschen selbst erleben in ihrem Leben? Woher kommen diese Aggressionen und oft gerade angesichts von einer liebevollen Verhaltensweise auf der anderen Seite? Und wenn du eben diese liebevolle Seite verkörpern willst als Lehrer, als Eltern, als Krankenpfleger oder Schwester, als Arzt, und es wird so missverstanden und so mit Füßen getreten, dass du dich fragst, was ist da eigentlich los? Was mache ich falsch in meinem Leben, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe und so bestraft werde? Da bleibt in so vielen Fällen die tiefe Traurigkeit über. Diese Ratlosigkeit, was ist das denn bloß? Die eigene Liebe ist so mit Füßen getreten worden. Im vierten Lied vom Gottesknecht lesen wir im 53. Kapitel bei Jesaja im Vers 8. Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Verbrechen seines Volkes zu Tode getroffen. Vom Land der Lebenden abgeschnitten sein, das ist nicht erst in dem Augenblick, wo wir sterben. Wie viele solche Erfahrungen gibt es, dass ich mich zurückziehe oder ausgegrenzt werde, zurückgewiesen werde, was ja noch eine weitere tiefe Wunde ist, die wir von Kindheit kennen, abgelehnt zu sein, zurückgewiesen zu sein, liegen oder stehen gelassen zu sein, ich kann was sagen, das wird gar nicht gehört, die behandeln mich, als wenn ich gar nicht da wäre, vom Land der Lebenden abgeschnitten. Manchmal habe ich dieses Gefühl in der Familie, im Beruf, wo ich auch auftrete. Es hat sich eine gewisse Traurigkeit und Resignation in mir entwickelt und das macht das Ganze nur noch schlimmer. Es fühlt sich so an, als wenn die anderen mit mir gar nichts zu tun haben wollen. Ich bin wie abgeschnitten vom Leben der anderen. Diese Erfahrung machen Kinder bereits im Kindergarten oder in der Schule. Überall da draußen in unserem Leben. Das ist vielleicht Leiden, das nicht mit äußeren Verletzungen zu tun hat, aber mit einer inneren Zurückweisung, mit einem Gemisch aus, das kenne ich schon, Déjà-vu-Erlebnis und dann immer wieder wird diese Wunde bedient und irgendwann ziehe ich mich zurück in mein eigenes Schneckenhaus und halte es nur mühsam aus. Wir könnten die Palette der Leiden so noch unendlich fortsetzen. Eins aber ist sicher, Gott nimmt uns diese Leiden nicht, sondern er steigt hinein. Er wird solidarisch mit uns, gerade im Leiden. All diese Aspekte unseres Ausgegrenztseins, unseres Leidens, unseres Sterbenmüssens, all die Aspekte hat Jesus gekannt und am Kreuz getragen. Wir fragen besser nicht nach dem Warum. Warum lässt Gott das zu? Warum muss ich so leiden? Diese Frage bekommen wir niemals beantwortet, sondern gehen wir lieber hinein in den Versuch, uns nicht von den Leiden erdrücken zu lassen, nicht die Leiden zu fokussieren, wie heute Morgen schon gesagt, sondern auf Jesus zu schauen, ihn anzurufen, Jesus, nur du, Jesus, du, und ich schaue auf dich in der Stunde deiner größten Liebe, das Leiden am Kreuz, das ja auch schon eine Vorgeschichte hat in der Ablehnung durch Pharisäer, Schriftgelehrte, durch die Obrigkeiten auch der Römer. Jesus, und in Jesus wird Gott mit uns solidarisch im Leiden. Es scheint ein Geheimnis des Leidens zu geben, das wir nicht erkennen können mit unserem irdischen Verstand. Sondern mit irdischem Verstand setzen wir alles dran, die Leiden zu verhindern, zumindest zu verringern. Und es ist ein großer Antrieb auch in wissenschaftlichen Bemühungen. Das Leiden muss eliminiert werden. Schauen Sie ins Internet und geben Sie da das Wort Transhumanismus ein. Dann werden Sie sehen, dass es Bemühungen gibt im Rahmen der Wissenschaft, die Leiden wirklich so zu überwinden, dass man menschliche Organe, menschliche Körperteile durch Ersatzorgane und durch künstliche Körperteile ersetzt, sodass man in der Illusion lebt, man könnte den Körper gesund gestalten durch lauter Ersatzteile, sodass der Mensch unsterblich wird hier auf dieser Erde. Ein ausgefallenes Organ kann dann irgendwann sofort wieder ersetzt werden durch ein künstliches anderes Teil. Der Unsterblichkeitswahn der Menschen hier auf dieser Erde und alles Wissenschaftliche dran zu setzen, dass man das Leiden ausmerzt. Es wird nicht gelingen, denn diese tiefen Leidenserfahrungen in unserem Herzen durch Ausgegrenztsein, durch nicht verstanden werden, durch verletzte Liebe, durch Zurückweisung und all diese Dinge, all diese Verhaltensweisen, diese Leiden, die manchmal schlimmer sein können als ein körperliches Leiden oder mindestens genauso schlimm. Da werden wir auch mit wissenschaftlichen Bemühungen nicht drankommen. Also versuchen wir einen Augenblick darauf zu schauen, wo könnte denn das Geheimnis Gottes liegen in unserem Leiden, wenn Gott es eben nicht nimmt und Jesus sogar darum betet, Vater, ich bitte nicht, dass du sie hier aus dieser Welt nimmst, die eben durchsetzt sind und durchdrungen von Leiden, so wie das Brot manchmal vom Schimmelpilz. Das Leiden durchzieht unser ganzes Leben, auch in Hochkulturen, auch in Gesellschaften, die sich finanziell und materiell alles leisten können, um das Leben schön zu machen. Bei Umfragen wird immer wieder deutlich, dass gerade in den Hochkulturen, in den hochindustrialisierten Ländern, die Lebensqualität, also empfindungsmäßig die Zufriedenheit der Menschen, gar nicht so hoch ist. Vor kurzem hat man zwar gehört, dass es immer wieder neue Umfragen gibt und scheinbar scheint es den Menschen, also hier in unserem Land, jetzt gefühlsmäßig besser zu gehen. Aber wir spüren, dass wir mit all unseren äußeren materiellen und wirtschaftlichen Bedingungen es nicht fertig kriegen, eine Zufriedenheit herzustellen, selbst bei denen, die keine körperlichen Leiden haben und Krankheiten, und selbst bei denen, die vielleicht auch seelisch einigermaßen ausgeglichen sind. Wir stecken alle in einer Maschinerie der Forderung und der Überforderung. Unsere Wirtschaftlichkeit, unser Wohlstand hat auch einen Preis. Überforderungen, Burnout, die ganze Palette eben dieser Dinge, die uns die Lust und die Motivation auch an der Arbeit nehmen, weil wir einfach überfordert werden und eingeschraubt und eingezwungen sind in ein System der Leistung und noch mehr Leistung und noch mehr Leistung. Dann nützt auch die Gehaltserhöhung nichts, wenn du gar keine Freude mehr daran hast, dein Geld überhaupt auszugeben. Das Geheimnis des Leidens aus den Augen Gottes werden wir nicht ergründen können, aber sicherlich erahnen. Wenn Jesus also betet, dass wir nicht aus dieser Welt mit den Leiden herausgenommen werden, sondern dass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben, dann ist das das Entscheidende. Weil Gott offensichtlich weiß, dass im Leiden, wie auch immer das aussieht, seelisch, körperlich, in einem hochentwickelten Land oder in einem Land, wo Bürgerkrieg und Verfolgung herrschen und Armut, das Leiden in sich scheint eine Kraft zu haben, die unserem Leben eine ganz andere Richtung gibt. Not lehrt beten, stimmt nur manchmal. Wenn die Not zu groß wird, sagen wir Menschen immer wieder, es ist so schrecklich, Pastor Meier, ich kann nicht mehr beten. Und dann bin ich froh, wenn ich höre, dass andere das für mich tun. Aber es ist, als wenn mir der Hals zugeschnürt wird und ich kann nicht beten. Also das Leiden hat sehr wohl die Kraft und die Qualität, uns von Gott wegzuführen. Und das wäre das Schlimmste, was uns geschehen kann. Das Leiden ist also offensichtlich der Bereich in unserem Leben, wo alles auf dem Spiel steht. Die Einstellung zu unserem Leben, die Einstellung zu Gott, die Einstellung zu unseren Mitmenschen. Wer im Leiden stecken bleibt, der verliert Gott aus dem Blick. Der entwickelt insgeheim ein negatives Lebensgefühl. Ich, armer Mensch, habe es offensichtlich nicht verdient, dass es mir besser geht. Ich, armer Mensch, bin abgeschnitten aus dem Land der Lebenden. Und es kann sich eine innere Verkapselung, eine innere Verhärtung einstellen, die einen schnell an den Punkt des Überdrusses bringt und ein falsches Wort und ein solcher Mensch explodiert oder läuft einfach davon. Legt Verhaltensweisen an den Tag, die alles andere sind als versöhnt. Und darauf angesprochen würde so ein Mensch sagen, wie kann ich denn auch versöhnt sein? Lass mich bloß in Ruhe mit deinen Ratschlägen. Das Leiden hat eine Qualität, dass es uns wirklich in uns verkapseln kann. Und Jesus betet in unser Leiden hinein. Wenn das im Johannesevangelium so dasteht, dann dürfen wir das in jedem Augenblick, wo wir Leid empfinden, welche Art das auch immer sei, dann dürfen wir uns an Jesus wenden und dieses Gebet eben genau aktualisieren und uns vorstellen, Jesus betet jetzt gerade in diesem Augenblick, Vater, nimm ihn, nimm sie nicht aus dieser Welt, sondern bewahre ihn oder sie vor dem Bösen. Das heißt im Klartext, gib ihm oder ihr die Kraft, sich von der Versuchung zu lösen, dir den Rücken zuzukehren. Denn das wäre die Katastrophe unseres Lebens. Erlaube der Krankheit nicht, erlaube dem Leiden nicht, dieses dein Kind Gottes aus deiner Liebe zu reißen. Sondern lerne dann mit Paulus im Gefängnis zu sagen, was kann uns herausreißen aus der Liebe Gottes? Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, alles überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Aber das ist ein Akt der Entscheidung, ein Schritt der Entschiedenheit, wenn wir so überhaupt beten können. Was kann mich scheiden von deiner Liebe Gottes? Ich will mich dafür entscheiden, zu glauben, dass du mich liebst und mich nicht fallen lässt, auch wenn ich jetzt in eine äußerst missliche Lage geraten bin. In ein Leiden, das manchmal einen Dauerzustand erreicht, wo wir gar nicht die Perspektive haben, dass sich da jemals etwas ändert. So eine Mutter mir erzählt, ihr erwachsener Sohn schafft den Schritt ins eigene Leben nicht, aber tobt zu Hause herum, geht zu Hardrock-Konzerten und kommt wie vom Teufel besessen nach Hause und haut das Mobiliar manchmal in Stücke und schlägt die Türen, dass sie aus den Angeln brechen. Zerstörerische Kraft. Und sie sagt, du sitzt da einfach nur irgendwo in der Ecke mit Pulsschlag bis zum Hals und denkst, hoffentlich lässt er irgendetwas übrig. Und du fragst dich, wann ist der Punkt gekommen, dass du deinen eigenen Sohn mit der Polizei abführen lässt? Und vor allen Dingen die Frage, was wird dann besser? Also im Glauben mit den Aposteln, im Glauben mit Jesus selbst, der für uns betet, dahin kommen, dass wir diesem Gebet Jesu vertrauen, Herr, nimm sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie vor dem Bösen. Vor dem Bösen geistigerweise, aber auch vor dem Bösen als Gestalt. Lass sie nicht zum Teufel gehen, im Klartext. Erlaube dem Leiden nicht, das Band der Liebe zwischen dir und diesem Geschöpf zu zerreißen. Es ist also die oberste Zerreißprobe unseres menschlichen Lebens. Aber das scheint offensichtlich auch bei den Aposteln zu ihrer Lebens- und Glaubenserfahrung zu gehören. Ich möchte sie mitnehmen in die Zeit des Abendmahls, von Gründonnerstagabend, von der Verhaftung Jesu bis zum Karfreitag oder bis Ostern, besser gesagt. Wir können hier eine unglaubliche Dynamik bei den Aposteln feststellen. Alles, was sie vorher jemals über Jesus gewusst oder geglaubt oder beobachtet haben, ist wie mit einem Schlag vernichtet. Die liebevollen Predigten Jesu, die Heilungen, alles das scheint wie vergessen zu sein. Er ist hingerichtet. Auch ihr eigener Glaube, dass er der Messias sei, der Glaube, dass er der Sohn Gottes sei, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht mehr wahr sein. Er ist gestraft, er ist gestorben wie ein Verbrecher. Hingerichtet und angezeigt durch Intrigen. Dieses ganze Spiel von Verlogenheit und Hass von Menschen hat auch vom Sohn Gottes nicht halt gemacht. Ist er überhaupt der Sohn Gottes? Und in dieser Phase steht Maria den Apostel an der Seite und verhindert, dass sie solche Gedanken weiterdenken. Diesen Zweifel, dass er vielleicht nicht der Sohn Gottes gewesen sein kann. Denn sowas kann Gott doch nicht zulassen, für seinen eigenen Sohn doch nicht. Und sie erzählt ihnen immer und immer wieder die Geschichten, die sie erlebt hat im Laufe ihres Lebens, wo der Geist Gottes sie geführt hat und immer wieder dahin geführt hat, dass sie zu allem, aber auch restlos zu allem Ja sagen konnte. Und das war die Kraft, die sie immer über den Dingen hat stehen lassen und die dafür gesorgt hat, dass sie im Frieden war. Maria war im Frieden in jeder Herausforderung ihres Lebens. Sie hat dann nicht gestanden zu jammern und hat gefragt, mein Gott, was muss denn noch alles kommen? Ist es denn nicht schon genug? Jetzt auch das noch, jetzt auch dieser Kindermord noch in Bethlehem und was sie sonst noch alles erleben musste. Beim ersten Besuch ihres berühmt gewordenen Sohnes in Nazareth, als er berühmt war wegen seiner Predigten, endet das damit, dass sie ihn den Abhang hinunterstürzen wollen. Und Maria ist im tiefsten Inneren überzeugt, alles das ist im Plane Gottes. Und ich bin nicht bereit, das in Frage zu stellen. Wenn ich auch nur ansatzweise den Willen Gottes in diesen Augenblicken in Frage stelle, komme ich im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche. Ich stelle den Willen Gottes in Frage. Ich stelle das ganze Konzept, das ich mir gemacht habe über das Leben mit Gott, das stelle ich plötzlich alles in Frage. Und das ist genau die Zerreißprobe unseres Lebens mitten im Leiden. Eine ganze Kette von Infragestellungen und Fehldeutungen und Umdeutungen kann dann stattfinden. Wir werden herausgerissen aus dem, was uns doch eigentlich zum Heile führt, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Sie steht massiv auf dem Spiel, diese Beziehung zu Gott. Das Leiden also als äußerste Zerreißprobe für unseren Glauben und für unsere Ausrichtung unseres Lebens. Kind Gottes, bleib auf Kurs. Hör nicht auf, in allen Stürmen, in allen Herausforderungen auf Jesus zu schauen. Schau auf ihn und vergiss die Leiden, die dir das Leben zugefügt hat oder vielleicht noch zufügen wird. Du weißt längst, dass es ein ständiges Wechselspiel aus Leiden und Erholungsphasen und wieder neuen Leiden gibt auf dieser Erde. Es geht mir nicht darum, in den Leiden herumzurühren und mir sagen lassen zu müssen, so geht immer weg von den Leiden. Es gibt doch nicht nur Leiden auf dieser Erde. Aber ich sage Ihnen, es geht doch jetzt genau darum zu sehen, dass genau diese Leidensphasen in unserem Leben die Kraft der Zerstörung haben. Wir in unserem Seelenfrieden werden zerstört, in unserer Beziehung zu Gott werden zerstört, wenn wir nicht aufpassen. Also die Jünger werden von jetzt auf gleich, am grünen Donnerstagabend, als Jesus das Abendmahl mit ihnen gefeiert hat, in dem Augenblick hat noch keiner von ihnen außer Judas eine Ahnung, was passieren wird. Sie gehen voller Freude mit Jesus zum Ölberg, wo er so gerne die Abende verbracht hat unter den Olivenbäumen im Mondesschein und gebetet hat. Und sie haben sich gefühlt wie in Abrahams Schoß, so auch diesen Abend. Keine Ahnung, was da gleich passieren wird. Und dann mit der Festnahme Jesu und die Folter die ganze Nacht hindurch in Jerusalem wird auch die Kirche gezeigt, Gallicantu wird sie genannt, der Hahnenschrei. Im Kryptabereich dieser Kirche werden die Folterkeller gezeigt, in denen Jesus die ganze Nacht hindurch gefoltert wurde. Und Petrus, also ganz in der Nähe des Hohenpriesters Kaiaphas, und Petrus, der draußen an dem Kohlenfeuer, wo eine Magd sitzt und andere Bedienstete, die ihn dann fragen, du, warst du nicht auch einer von denen? Und der leugnet. Deswegen heißt der Ort Gallicantu. Und Petrus verzweifelt. Er leugnet und verzweifelt und bricht zusammen. Er bricht über sich selbst zusammen, dass er nicht mal in der Lage ist, sich jetzt zu seinem besten Freund Jesus zu bekennen. Nicht genug, dass Jesus verurteilt wurde, dass er jetzt gefoltert wird wie ein Verbrecher. Er selber kennt sich nicht mehr wieder. Er hat nicht den Mut, sich jetzt in diesem Augenblick zu Jesus zu bekennen. Und mit diesem Gemisch an enttäuschter Hoffnung, an begrabener Erwartung, an Schuldgefühl, an Verzweiflung über sich selbst, mit diesem ganzen Gefühl ist er mit den anderen jetzt im Abendmahlsaal zusammen. Das ist, als wenn sie wirklich den Punkt Null ihres Lebens erreichen. Alles bricht zusammen, so wie die Zwillingstürme in Amerika. Da ist nichts mehr, was sie trösten würde. Da ist alles nur noch finster und schwarz. Sie haben keine Erklärung, sie sehen Gott nicht, sie spüren nichts. Und Jesus ist weg. Jesus verurteilt und gestorben wie ein Verbrecher. Da bleibt von jetzt auf gleich nichts mehr übrig von dem, was sich vorher jemals ereignet hat. Alles ist wie weggewischt und alles ist begraben, die ganze Hoffnung begraben. Und die zwei Jünger von Emmaus gehen dann los in dieser Phase und sagen dem fremden Wanderer, der sich ihnen anschließt, wir aber hatten doch gehofft, dass er der Messias sei. Über diesen Aspekt werden wir später nochmal sprechen. Nachdenken. Jetzt erstmal nur dieser Blick, dass alles zerbricht, alles bricht zusammen, da ist nichts aufzuhalten. Und sie merken, dass es eine ganz existenzielle Bedrohung ist. Sie kennen sich selber nicht mehr wieder und sie werden auf Jesus fixiert und zentriert. Und Maria steht ihnen bei diesem Prozess an der Seite. Und sie lernen beten, Jesus, wenn das Ganze hier noch Sinn macht, dann nur mit dir und nur für dich. Wir haben keine Idee und keine Ahnung. Wir haben nicht mal eine Idee, ob du uns überhaupt hörst. Ab und zu ist der Auferstandene ihnen erschienen, war dann wieder verschwunden und die alte Angst war wieder da. In dieser Phase wissen sie zumindest, dass ihr Erlöser lebt, aber das verändert noch nichts an ihrer Situation. Diese furchtbare Verzweiflung, diese Zerreißprobe des Leidens. Und auch sie erfahren, dass sie vom Land der Lebenden abgeschnitten waren. Ein Schritt aus diesem Haus heraus und man wird ihnen den Prozess machen. An dieser Situation ändert sich später nichts, aber sie werden verwandelt. Nur bis es zu dieser Verwandlung kommt, müssen sie diese Phase durchleiden bis zum letzten Atemzug. Sie kommen dabei an den Rand ihrer Möglichkeiten, an den Rand ihrer Existenz. Die Zerreißprobe des Glaubens im Leiden. Und offensichtlich gehört diese Phase mit zur Jüngerschaftsschule dazu. Diese Phase äußersten Leidens, verbunden mit allen Aspekten, die Leiden haben kann. Körperliches Leiden, psychische Anfechtungen, Schuldgefühle, Zerbruch von Lebensplänen, keine Ahnung, was jetzt als nächstes dran ist. Und innerlich stürmt es nur und tobt und alles fliegt in ihnen durcheinander und sie haben nichts, woran sich festhalten können, außer an Maria. Das ist diese Schule, durch die die Jünger müssen. Das Leiden also in einer Form, in einer Art und Weise, wie sie nicht zu überbieten ist. Eine Situation, wo alles zerbricht und wir kennen diese Situationen auch in unserem Leben. Also wenn es den Jüngern nicht mal erspart bleibt, durch diese Schule zu müssen, müssen wir nicht glauben, dass Gott uns straft, wenn wir solche Dinge erleben. Wir sind mit den Jüngern zusammen eben auf diesem Weg der Heilung. Der Weg der Jüngerschaftsschulung ist auch ein Weg der Heilung. Das schauen wir uns später an. Jetzt aber bleiben wir bei diesem Aspekt, bei diesem Punkt. Es bleibt den Jüngern nichts erspart, so wie Jesus auch nichts erspart wurde. Das Leiden Jesu zieht das Leiden seiner Apostel absolut nach. Sie werden nicht am Kreuz gekreuzigt, aber mental sind sie in einer ganz vergleichbaren Situation. Es ist da nichts, was sie trägt, nichts, was sie hält. Zurück in die Vergangenheit geht nicht, nach vorne hin gibt es auch keinen Weg. Es ist so aussichtslos. Das Ganze muss man sich in der Vorstellung durchbuchstabieren, um die eigenen Lebenszeiten, wo wir ähnliche Dinge erlebt haben, da hineinsetzen zu können, wie in einen Setzkasten. Im Leben der Apostel und im Leben Jesu finden wir immer irgendwelche Aspekte, die für unsere Lebenserfahrungen tauglich sind. Also wenn ich mich verlassen und völlig unverstanden fühle, wenn ich mich in meiner Liebesbemühung mit Füßen getreten fühle, wenn ich mich von Aggression und Intrige und allem Möglichen, was man über mich erzählt, ausgesetzt fühle, dann finde ich immer auch Aspekte im Leben Jesu, wo auch da das passiert. Er ist für mich gestorben. Jesus hat seine Leiden für mich auf sich genommen, um mich mit meinen Leiden genau da abzuholen, mich zu erreichen. Wenn wir sagen, in seinen Wunden sind wir, durch seine Wunden sind wir geheilt, wie es im vierten Lied vom Gottesknecht heißt, dann bedeutet das, dass eine dieser Tausenden von Wunden, die durch die Geißelung geschlagen wurden, dass da auch eine Stelle für mich ist, ein Platz für mich. Ich kann mich mit meinen Leiden in den Leiden Jesu wiederfinden. Er solidarisiert sich mit unseren Leiden, aber lädt uns auch ein, in ihm, in seinem Leiden, uns einzugliedern. Eins zu werden mit Jesus, auch in den Leiden und in der Verlassenheit. Und das wirklich erstmal durchzubuchstabieren und den Gedanken an die Auferstehung nicht zu schnell zu holen, sonst haben wir keine Antwort auf die furchtbaren Situationen unseres Leidens. Das müssen wir uns erstmal geistigerweise vor Augen führen, was das bedeutet. Das Leiden ist also kein Zufall und kein Betriebsunfall in unserem Leben. Schnell zum Arzt und der muss alles tun, damit ich so schnell wieder wie möglich gesund werde. Die Krankheit ist nicht Betriebsunfall, das Leiden ist also nicht irgendein Querschläger, der mich aus der Normalität wirft, sondern ist Testfall und Kernsituation für unsere Glaubensentwicklung. Unser Glaube soll gestählt werden und reifen und wir sollen heilig werden an diesen Situationen. Und Jesus ist bereits vorbereitet worden auf diese Erfahrung. Denn es heißt, nach seiner Taufe wird er vom Geist in die Wüste geführt, um dort vom Teufel in Versuchung geführt zu werden. Der Geist Gottes führt Jesus, den Sohn Gottes, in die Wüste, damit er dort in Versuchung geführt wird vom Teufel. Eine Vorstellung, die für uns sehr schwer ist. Aber Jesus geht stellvertretend diesen Weg, damit auch wir in der Wüste des Lebens, wo wir allerhand Versuchungen durch satanische Mächte erleben, damit wir uns auch da begleitet wissen von Jesus. Und was hält Jesus da über Wasser, um es mal so zu sagen, was hält ihn da wirklich in seiner aufrechten Haltung? Was lässt ihn siegen über die dämonischen Versuchungen? Die Verbundenheit mit dem Vater und die Kenntnis der Schrift. Die Verbundenheit mit dem Vater und die Kenntnis der Schrift. Und er weiß, dass er nur aus dieser Liebe zum Vater existieren kann. Und er bietet dem Teufel Paroli, ohne ihn zu zerstören. Er hat es nicht nötig, gegen den Teufel zu kämpfen, sondern er weiß, dass die feste Verbundenheit mit dem Vater seine Waffe ist. Also die Lehre daraus ist, dass wir in ähnlichen Situationen nicht zu Teufelsjägern werden müssen, mit Schuldvorwürfen, mit Aggressionen, mit Angriffen, sondern dass wir lernen, gegen die geistigen Mächte zu kämpfen, uns zu schützen, so wie es im Epheserbrief des Apostels Paulus heißt. Greift zur Ritterrüstung des Glaubens, damit ihr den feurigen und listigen Versuchungen des Teufels standhalten könnt. Unsere Welt, unser Leben ist also voll von diesen Erfahrungen der Wüste, also lebensfeindliche Umgebung, wo wir in satanische Versuchung kommen. Und eine ganz satanische Versuchung ist das Aufgeben, die Resignation. Das Leiden hat wirklich die Kraft, uns irgendwann abwinken zu lassen und zu sagen, ich kann nicht mehr glauben, dass da ein Gott sein soll. Und dann reibt der Teufel sich die Hände, dann hat er nämlich gewonnen. Geben wir ihm diesen Sieg nicht. Deswegen ist es gut, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Das Leiden also, das Gott in seinem Schöpfungsplan offensichtlich in dieser Erde hat, vor dem niemand verschont bleibt, auf die eine oder andere Weise werden wir alle unsere Leidenserfahrungen machen. Aber nicht, um alles dran zu setzen, diese Leidenserfahrung zu eliminieren, sondern in ihnen uns zu stärken und für Gott zu entscheiden. Wir müssen an diesen elementaren Punkt kommen, dass wir wissen, außer Gott habe ich nichts mehr. Dann kommt der Schutzengel und flüstert dir zu, das könntest du eigentlich auch einfacher haben. Aber das Leiden macht uns so elementar und so existenziell, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn ich nichts mehr weiß, was mein Leben trägt, dann zu rufen, Herr, für dich und nochmal für dich. Und ich verbinde mich mit deinen Leiden und ich hänge meine Leiden zu dir ans Kreuz, wie der Apostel Paulus das formuliert, und werde so zum Miterlöser. Er sagt es so, indem ich also meine Leiden ans Kreuz Jesu hänge, ergänze ich in meinen Leiden das, was an den Leiden Jesu zur Erlösung der Welt noch fehlt. Gemeint ist nicht, dass die Summe der Leiden steigen muss, sondern dass meine Leiden ihren Platz finden im Leiden Jesu. Und da hänge ich mich rein. Und das ist meine Kraft. Nicht die Antwort auf das Warum des Leidens zu finden, sondern zu finden, dass ich mit meinem Leiden eben nicht einsam bin und verlassen und niemand kümmert sich. Wie es da im Vers 8 auch heißt, durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? Ja, das ist ja doch oft auch ein Aspekt in unseren ganzen Leidenserfahrungen. Ich leide wie ein Hund und werde ganz stumm dabei und die anderen nehmen es nicht mal wahr. Mein Gott, was hast du denn schon wieder? Andere nehmen nicht mal wahr, wo die Verwundung in meinem eigenen Herzen, in meinem eigenen Leben ist. Und dieses Nicht-Verstanden-Sein im Leiden macht dich nicht nur traurig, sondern lässt dich auch zurückziehen. Und du fühlst dich wie der einsamste Mensch dieser Welt. Einsamer kann man überhaupt nicht sein. Aber dann zu wissen, genau diese Verlassenheit erlebt Jesus auch. Chiara Lubich, die Gründerin der Fokularbewegung, sagt, das schlimmste Leiden für Jesus war diese unendliche Verlassenheit am Kreuz. Von keinem Menschen wirklich verstanden und getröstet zu sein, sondern nur nach dem Hass und der Feindschaft von Menschen ausgeliefert zu sein, dem Unverständnis, und alle winken ab, naja, wenn er auch jemals hätte Gottes Sohn sein können, aber jetzt glaube ich es auch nicht mehr. Wenn sowas passiert, da kann doch Gott nicht mehr dabei sein. Das ist die schnelle Schlussfolgerung, die Menschen ziehen. Wenn Menschen unendlich leiden müssen, kann Gott nicht dabei sein, dann hat Gott sie aus irgendeinem Grunde fallen gelassen. Falsch. Zu der Schule, zu dieser Schulphase der Jüngerschaft gehört eben dieses Leiden auszuhalten in all seinen Aspekten bis in die Tiefe, Tag und Nacht. An dem Punkt Null ihres Lebens angekommen, wissen sie, dass nichts, aber auch gar nichts mehr trägt, als dieses blinde sich ausrichten auf Jesus, ohne zu wissen, wo er da überhaupt ist. Jesus, wenn du überhaupt da bist, nur für dich, nur für dich, nur für dich. Und diese Haltung, diese Gebetshaltung mitten im Leiden ist die Voraussetzung dafür, dass Pfingsten geschieht. Das ist ja nicht so, dass Pfingsten sowieso gekommen wäre, aber die armen Kerle mussten da noch ein bisschen rumstrampeln. Es ist eine Schulungslektion für uns, damit auch wir begreifen, unsere Leiden sind darin enthalten. Und jedes tiefste Leiden, was man sich vorstellen kann und was ich selber auch durchlitten habe auf die eine oder andere Weise, ist Voraussetzung dafür, dass Pfingsten in meinem eigenen Leben auch geschehen kann. Wo du lernst, dass du nicht mehr fixiert bist auf deine Leiden, sondern wo du mitten im Leiden gelernt hast, mit den Aposteln dich auf Jesus zu fixieren und nichts anderes mehr zuzulassen, denn du weißt, jeder andere Gedanke frisst dich auf. Bei Jesus bleiben, mit den Jüngern in diese zweite Phase der Jüngerschaftsschule zu gehen. dem Geheimnis dieser Lektion auf den Grund zu kommen, ob dieses Leiden dann eben dadurch ist, dass eine Krankheit schmerzhafte Elemente mit sich bringt, oder ob es eben dies ist, was die Jünger erlebt haben, dass ihr Jesus, ihr Messias, ihnen genommen wurde und somit die ganze Perspektive für ihr eigenes Leben, inklusive des Verrates durch Judas, was sie ja auch alle mit in Frage stellt, denn sie fragen sich ja auch alle, wir haben ihn doch auch verraten. Der Unterschied ist doch nur noch graduell. Und auch die Fragestellung, wenn Gott uns jemals gemeint haben könnte als Apostel des Herrn, wir haben es doch verrissen. Da ist wieder dieser Gedanke, ich hab's vermurkst. Ich bin selbst schuld an dieser Situation. Und auch die Frage, was hätten wir anders tun müssen, um das Leiden Jesu vielleicht zu verhindern? Hätten wir doch mit dem Schwert reinhauen müssen, was Petrus hier ansatzweise getan hatte. 1000 Fragen, was hätte anders sein müssen? Und alles hilft nichts und führt zu nichts. Das sind alles Scheinüberlegungen und Scheinkämpfe geistigerweise, und es führt immer und immer wieder dazu, dass sie auf dieses Grundelement, die Verbundenheit mit Jesus, geführt werden. Sie haben erlebt, dass er auferstanden ist, aber jetzt müssen sie das für sich erstmal umsetzen in ihrem eigenen Leiden. Ganz fokussiert sein auf Jesus. Und ich sage es Ihnen, wir leben in einer Zeit, die kann sich das überhaupt nicht mehr leisten, überhaupt irgendetwas anderes zu tun und zu wollen, als Jesus fixiert zu sein. Wir sind in einer Gesellschaft, die so weit weg ist von Jesus. Und jeden Tag erleben wir neue Verrücktheiten in Götzenkult und Götzenverehrung und alle möglichen Dinge, die auch stattfinden und die dem Christentum gleichgestellt werden. Diese Relativierung des Wesentlichen, des Absolutheitsanspruchs Jesus, der ist auch nicht deswegen absolut, weil er sich besser oder anders ausgedrückt hat als andere Religionsstifter, sondern weil er der Sohn Gottes ist. Das können wir von keinem anderen Religionsstifter sagen. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, durch ihn fließt uns eine Gnade, ein Licht der Erkenntnis, das uns erreichen will bis in die tiefsten Schichten unseres Leidens und somit unseres Seins. Es gibt keine existenziell bedrohlichere Situation als unser Leiden. Und das genau ist die Phase unserer Verwandlung. Genau das ist die Stelle unserer Verwandlung, wo wir spüren, wenn ich dem Leiden weiterhin erlaube, mich zu bestimmen, dann gehe ich kaputt, dann bleibe ich auf der Strecke. Es ist also auch die Phase der Metamorphose. Die Phase der Apostel in diesem Abendmahlsaal ist eine Phase der Metamorphose. Durch den eigenen Tod, durch das eigene Sterben hindurch erfahren sie, dass es Verwandlung gibt. Sie wissen es jetzt noch nicht, aber sie werden es wissen, sobald der Heilige Geist da ist und das Licht der Gegenwart Gottes in ihnen aufstrahlt. Aber jetzt in dieser Phase ist es absolut dunkel und die dauert. Und die dürfen wir nicht abkürzen, sonst haben wir die Antworten nicht für unser eigenes Leiden. Also einsteigen in das, was die Jünger so schmerzhaft lernen mussten und wissen, das gehört zur Schule Gottes mit uns dazu. Und das ist eine Etappe, die uns heilen lässt. Dazu komme ich später. Der Weg der Jüngerschaftsschule ist ein Weg der Heilung. Diese absolute Fixierung und die Konzentrierung auf Jesus ist eine Umwandlung durch den eigenen Tod hindurch. Also was die Jünger da mitmachen, ist ja einem Sterben gleichzusetzen. Wenn da jetzt jemand reingekommen hätte und hätte sie erschossen oder enthauptet, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, dann hat das Leiden endlich ein Ende. Also diese Metamorphose, diese Umwandlung durch das Sterben hindurch, es ist wie ein Sterben, ein sich selbst sterben, seinen eigenen Vorstellungen sterben, das, was ich jemals gedacht habe über diesen Messias. Alles ist ins Dunkel getaucht, farblos, freudlos, einfach nur noch beängstigend. Und da lernen sie wirklich, ihre Augen nur noch auf Jesus ausgerichtet zu halten, den sie nicht mal mehr sehen. Von dem sie in der Seele wissen, dass er da ist, denn sie sind ihm ja bereits begegnet. Hier und da ist er aufgeblitzt, aber nach der Himmelfahrt war ihm auch das Geschenk genommen. Da wird das Ganze mit dem Leiden noch auf die Spitze getrieben. Es ist wirklich wie ein Sterben. Aber um an den Punkt zu kommen, wie Paulus das später formuliert, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er schreibt da etwas, das als Frucht von dieser inneren Umwandlung dabei herausgekommen ist. Das Leben des Apostolates, das Leben der Verkündigung Jesu Christi, dieses angstfreie Auftreten, das ist nicht menschengemacht, das ist nicht, weil sie sich jetzt besonders Mühe gegeben haben oder weil eine besondere Freude über Christus gekommen ist, sondern diese Freude über Christus hat ihren Ursprung in der Verzweiflung. In dieser Erfahrung, vom Leben abgeschnitten zu sein. Also nehmen wir das ernst. In jeder Lebensphase, wo wir furchtbar leiden, wo das Leiden uns aufzufressen scheint, wo wir keine Farbe mehr sehen, wo wir sitzen und weinen und uns von niemandem verstanden oder geliebt fühlen. Nehmen wir dieses Ganze und halten es Jesus hin, hängen wir es zu ihm ans Kreuz und erwarten wir nicht den vorschnellen Trost. Das kommt später. Also es sind Schritte der Entscheidung, die wir gerade in diesen Phasen machen müssen. Entscheidung, eben nicht gegen das Leiden zu kämpfen, sondern, und auch nicht Gott zu verurteilen, sondern alles auf Gott hin, alles auf, durch Christus zu Gott hin zu zentrieren. Und da wird eine existenzielle Grundentscheidung getroffen, die die Jünger dann später auch verstehen lässt, wenn Jesus gesagt hat, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen hingibt, der wird es gewinnen. Das hat genau in dieser Phase etwas damit zu tun. Gut, man kann sagen, das Leiden wird ihnen ja aufgezwungen, war ja keine freie Entscheidung. Nein, aber sie haben in diesem Leiden die freie Entscheidung getroffen. Ich bin gerade dabei, mein Leben zu verlieren, aber ich gebe es dir, Jesus. Und ich erlaube dem Leiden eben nicht, mich zu dominieren. Dadurch wird ihr Glaube und ihre Entschiedenheit für Christus gestärkt. Und eine Haltung, die sagt, ich weiß schon, wie sich das anfühlt, wenn man eben nicht mehr ist auf dieser Erde. Ich war dem Tod so nah. Und mich haut jetzt nichts mehr um. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass ich nichts zu verlieren habe. So, wenn Sie so wollen, weich gekocht durch das Leiden, entsteht da eine ganz neue Lebensgrundhaltung. Ich muss mich nicht retten. Denn das Leiden hat mir schon gezeigt, dass ich ihm leicht zum Opfer werden kann, diesem Leiden. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass ich dem Leiden nicht erlaube, mich zu dominieren, auch wenn ich da leiblich bei auf der Strecke bleibe, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, alles für Jesus zu geben, das ist meine Rettung. Und dadurch wächst eben diese Seele des Unerpressbaren, der sagt, ich weiß schon, wie sich das Leiden und das Sterben anfühlt. Die Tatsache, dass ich jetzt noch weiterlebe, deute ich als reinen Willen Gottes. Es ist reiner Wille Gottes, dass ich noch hier bin. Und jetzt alles für meinen Jesus. Diese Phase der Metamorphose, der Umwandlung durch das eigene Sterben müssen, durch die eigene Finsternis, die man durch keinen Versuch aufhellen kann, die man einfach durchleiden muss, die schafft diese Entschiedenheit, alles für meinen Jesus. Ich will nicht mehr mein Leben retten, sondern ich will ihm gehören. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Und in diese Verbundenheit mit Christus und durch Christus mit dem Vater, diese Verbundenheit wird zusammengeschmiedet und zusammengeschweißt. Und dieses Band der Liebe kann niemand mehr zerreißen. Jesus Christus, manchmal sind wir in unserem Leben wirklich an solchen Punkten, wo wir es einfach nur noch rausschreien können, unsere Not. Und wir spüren, es hilft nicht. Alles, was wir unternehmen und alles, was wir uns ersehnen, vielleicht auch der Blick zurück in glücklichere Zeiten, ist ja wie ein Zynismus und macht alles nur noch schlimmer. Ich will mich nicht festklammern an irgendwelchen irdischen Tröstungen, Herr. Ich will mich auf dich fokussieren und zentrieren. Auch wenn ich im Augenblick den Eindruck habe, dass du überhaupt nicht da bist, dass ich mit meinem furchtbaren Leiden Mutterseelen allein bin. Da sitze ich mit meinen Tränen, mit meiner Hoffnungslosigkeit. Aber im tiefsten Inneren weiß ich, dass du lebst und ich will mich für dich entscheiden. Mein Wille muss da jetzt ran, um an den Willen des Vaters heranzukommen. existenziell geprüft, will ich nur noch für dich sein, Herr, damit mein Leben eine andere Ausrichtung bekommt, einen anderen Sinn und ich nicht dem Leiden und nicht dem Teufel erlaube, mich zu dominieren. Und wenn ich dann eines Tages die Augen zumache, dann gehe ich von dieser Welt, weil du mich rufst. Und du rufst mich, weil du mich liebst. Und dann kann ich mit ruhigem und friedlichem Herzen sagen, ja, Herr, es ist genug. Es ist genug, was diese Erde zu bieten hat, und ich komme zu dir. Diese Sehnsucht nach Gott, diese blanke Sehnsucht nach Gott, ist die Triebfeder, von der Johannes vom Kreuz einmal sagt, durch Nacht gehen wir, durch Nacht. Aber um zur Quelle zu gelangen, wird nur der Durst uns leuchten. Der Durst, der leuchtet. Ein Durst, der leuchtet in die Nacht unserer Wüstenerfahrungen hinein. Gehen wir mit diesem Gedanken ins Gebet, in die Stille und üben wir das ein, Atemzug für Atemzug, für dich, Jesus, für dich zu sagen. Und ich erlaube dem Schmerz und dem Übel nicht, mich zu dominieren. Amen.